Perspektive von vorne und stelle fest, es sieht wirklich anders aus. Ich habe ja angekündigt letzten Sonntag, dass ich heute eine Predigt über Generationentransfer halten möchte. Und dahinter steht eigentlich der Herzschlag von Masters Commission. Die meisten haben bestimmt schon von dieser gemeindebasierenden Bibelschule gehört, die wir überlegen anzufangen. Und wir starten mit dieser Predigt einen Startschuss ins nächste halbe Jahr, wo wir mit euch den Weg gehen wollen, um dann am Ende eine Entscheidung zu treffen. Wollen wir das oder vielleicht nicht? Und ich will euch kurz reinnehmen, damit ihr wisst, wo kommen wir eigentlich her als Gemeindeleitung. Warten wir mal kurz auf die PowerPoint. Genau. Jetzt einen weitergehen. Wir sind nämlich schon in einem längeren Prozess. Seit 2 Jahren ungefähr sind wir als Gemeindeleitung dabei. Das habt ihr zum großen Teil bestimmt nicht mitbekommen. Uns damit auseinanderzusetzen ist ja auch nicht ein Programm, was man so nebenbei mal so irgendwie entwickelt, sondern eine gemeindebasierende Jüngerschaftsschule, eine vollzeitliche, ist ja schon etwas Größeres. Ich habe in Seattle und Biel diese Schulen besucht, um mal anzugucken, was macht die eigentlich aus? Ist das vielleicht was für uns oder nicht? Jugendliche aus der Lukas-Gemeinde haben MC besucht, haben momentan gerade 2 in der Schweiz, 2 in Seattle. Und dann winkt doch mal die, die das gemacht haben, die hier sind, die gerade hier sitzen. Genau, seht ihr 4, 5. Ja, herzlich willkommen, die Schule gemacht haben. Haben dann Besuche von MC Schweiz in der Lukas-Gemeinde gehabt, auch im Mühlheimer Verband. Die waren auf den Jugendtagen, haben uns unterstützt und sind dann im November zur Klausur als Leitungsteam nach Biel gefahren und haben unter anderem gesagt, wir wollen nochmal genau auf Herzen nieren prüfen, was ist das, ist es was für uns. Und sind dann Ende letzten Jahres zur Entscheidung als Leitungskreis gekommen, wir würden uns freuen, wenn wir das hier entwickeln. So, natürlich heißt das jetzt, dass wir euch das vorstellen müssen im nächsten halben Jahr. Und ich habe gedacht, ich schreibe das auf, weil es ja immer so die Fragen dann gibt, ja, wann gab es denn einen Termin? Und nachher, irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, ich habe gar nichts gehört. Von daher, jetzt seht ihr den theoretischen Fahrplan. Natürlich kann es immer noch Termine geben, man merkt, man, wir brauchen mehr Zeit, da muss man dann mehr Termine machen. Das sind so die Minimalstermine, die ich sehe. Aber da kann noch mehr draus werden, denke ich. Also, heute starten wir mit der Predigt. Und während das Herz von Masters Commission angucken, am 11.2., alle, die es noch nicht mitbekommen haben, haben wir ein Infotreffen für Dienstleiter und Hauskreisleiter, wo wir uns treffen wollen, um hauptsächlich diese Frage anzuschauen. Am 3.3., wichtig, nach dem Gottesdienst, Infotreffen über Masters Commission, wo wir das länger vorstellen werden. Heute werde ich gar nicht viel zu dem Programm sagen, sondern eigentlich über einen Wert sprechen. Und dann kriegt ihr ein schriftliches Dokument im Februar von mir zugeschickt, wo alles nochmal schriftlich erklärt ist. Am 21.3. gibt es eine Mitgliederversammlung, wo MC das Hauptthema ist. Am 15.6. ist ein Visionstag in der Lukas-Gemeinde mit verschiedenen Punkten und ein Aspekt wird auch wieder MC sein. Und das Ziel wäre, wenn wir es schaffen würden, vor den Sommerferien eine Entscheidung zu treffen. Also welche, das werden wir dann sehen. Und heute möchte ich das Herz von MC anschauen und warum wir als Gemeindeleitung überhaupt begeistert darüber sind. Also wer mich und meine Geschichte kennt, ich war gar nicht immer so begeistert davon. Jetzt kann ich heute nicht meine ganze Geschichte erzählen, sonst sind wir ja 2 Stunden. Aber zumindest will ich euch ein bisschen teilhaben lassen an dem, wo ich und wir denken, Gott möchte was tun. Als Mühlheimer Verband und Lukas Gemeinde stehen wir, also die Predigt fängt jetzt an, ja, in der Herausforderung mit vielen anderen Gemeinden. Wenn ihr euch unseren Pastor anschaut, werdet ihr merken, wo passt er von der Farbe her hin? Blau. Also die letzte Farbe, die wir haben, da kommt Hans-Peter hin. Wenn du den Mühlheimer Verband anschaust, wirst du sehen, wir haben einige tolle Pastoren, die alle die blaue Farbe kriegen würden. Das heißt, wir haben eine Generation im Verband, die wirklich Gemeinden gebaut hat, die Vision gebaut hat, sonst wären wir nicht hier, die Gemeinde entwickelt hat. Gibt zum Beispiel die Gemeinde in Bremen, das ist eine riesige Gemeinde. Die werden die gleiche Herausforderung wir haben in den nächsten Jahren. Und zwar, wie können wir die Gemeinde weitergeben an die nächste Generation? Und es gibt 2 Sachen, die ich in Berlin beobachtet habe, seitdem ich hier bin, woran Gemeinden unter anderem scheitern. Die Top 2 sind Leiterschaftsprobleme und Übergabe der Leitung, würde ich sagen. Der Hebräerbrief gibt uns ja ein wunderbares Beispiel. Alex, komm mal nach vorne, das war ja perfekt, dass du dich hingesetzt hast. Und zwar vom Staffellauf. Und jeder, der schon mal in der Staffel gelaufen ist, ich war ganz gut im 100 Meter Lauf und da hatte ich das Privileg, einer Schulmannschaft und anderen zu laufen. Und das wisst ihr, oder auch wenn ihr Olympische Spiele gesehen habt, kannst du einfach weiterklicken. Ich bin immer so ein Prediger halt so, ne? Das wäre super, wenn du, genau, da sind wir. Also das Entscheidende ist, ne, du musst irgendwie, wie das musst vorher absprechen, den Staffelstab übergeben, damit der Nächste, renn mal los, du bist ja ein Sportler, muss jetzt nicht einmal rumlaufen, loslaufen kann. Theoretisch kann sogar eine Mannschaft, die nicht so gut ist, gewinnen beim Staffellauf, weil der entscheidende Punkt die Übergabe ist. Und es gibt ja immer diese dramatischen Momente bei Olympischen Spielen, wo das nicht klappt, wo die jahrelang trainiert haben und wir werden gleich einer dieser Fälle sehen, ist auf Französisch. Für alle Franzosen, das war mal ein Schmankerl für euch. Gab es nicht auf Englisch, nicht auf Deutsch. Und das ist eine ganz kurze Szene, wo man die Dramatik sieht, was passiert, wenn die Stabübergabe nicht klappt. Also seht ihr, sie laufen, konzentriert ihr auf die Blauen. Ja, warte, es kommt nochmal die Slow Motion gleich. Jetzt seht ihr es, er läuft, der Vordere läuft los. Und er hat den Staffelstab nicht übernommen, danke. Ihr lacht jetzt, ne? Wenn das unser deutsches Team gewesen wäre, im Finale der Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaft, dann wäre das dramatisch. Und genauso dramatisch ist, wenn wir als Gemeinde es nicht schaffen, den Stab an die nächste Generation zu übergeben. Und nicht irgendwie, dass man so das Ding kriegt, sondern ideal ist, im Laufen das Ding weiterzugeben an die nächste Generation. Also wir als Leitung überlegen zum Beispiel jetzt schon, wie soll das denn mit uns mal werden, mit Hans-Peter zum Beispiel. Das ist ja ein praktischer Punkt. Wie machen wir das in Zukunft? Gemeindeleitung haben wir ja gerade drei Altälteste, nennen wir sie jetzt, die rausgegangen sind, wo auch Staffelübergabe stattgefunden hat. Wie machen wir das überhaupt mit Visionen, die wir haben, an die nächste Generation weiterzugeben? Ich habe es immer definiert, was bedeutet diese Staffelübergabe? Und habe ein paar praktische Punkte aufgeschrieben. Das bedeutet, dass wir Glauben stärken. Träume, Visionen, Sehnsüchte weitergeben, Charakter bauen in der nächsten Generation, Fähigkeiten vermitteln. Und wer mich kennt, ich habe ein bisschen überlegt beim letzten Punkt, aber ich glaube, das gehört auch dazu, ein wirtschaftlich gesundes Fundament zu übergeben an die nächste Generation. Das Ziel ist, damit die Lukas-Gemeinde auch noch in 50 Jahren voller Kraft und Leidenschaft Reich Gottes in dieser Stadt baut. Und ich habe da so Josua vor Augen. Die Geschichte kennt ihr bestimmt. Josua 1, 2, da sagt Gott, mein Diener Mose ist jetzt tot. Geht nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Sagt Gott zu Josua. Und was macht Josua? Daraufhin befahlt Josua den Anführern Israels, geht durch das Lager und fordert die Leute auf, Proviant vorzubereiten, denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in Besitz zu nehmen. Also Mose stirbt, aber da ist was vorbereitet. Und Josua übernimmt den Staffelstab und es scheint, als ob da gar kein Bruch ist, sondern es geht gleich weiter. Und genau das schwebt mir vor. Mein Traum ist als Jugendpastor, eine Generation auszubilden, die nicht nur läuft, sondern die an uns vorbeizieht. Also die besser wird als ich. Wenn ich zum Beispiel junge Pastoren habe, die ich irgendwie ausgebildet habe, Clemens Puß oder Matthias Pache oder Friedemann Pache oder wie sie alle heißen. Das Ziel ist ja nicht, dass die so ein Pastor werden wie ich. Das Ziel ist, dass sie ein besserer Pastor werden wie ich. Weil das ist Generationentransfer, dass sie von dem lernen, was sie erlebt haben, und dann natürlich Neues dazulernen. Also Mose, Josua wäre ein Beispiel. Mose hat auch das verheißene Land gar nicht gesehen, wie ihr wisst. Also scheinbar hat Gott in Generationentransfer eingebaut, dass es Visionen und Träume gibt, die wir als Generation gar nicht erreichen. Aber die nächste Generation soll sie erreichen. David und Salomo, habt ihr mal darüber nachgedacht? David hatte diese Sehnsucht, einen Tempel zu bauen für seinen Gott. Wurde aber erst verwirklicht in der nächsten Generation. Salomo hat den Tempel gebaut. Also da merkt ihr wieder, es gibt hier eine Staffelübergabe, auch einen Visionentransfer, dass die nächste Generation aufgehört hat, das weitergemacht hat. Das ist der nächste Punkt. Denn das ist leider kein Automatismus. Eli ist ein dramatisches Beispiel. Ja, ganz toller Prophet. Und dann, die Söhne gehen nicht in den Wegen des Herrn, steht da. Und die werden alle sozusagen zur Seite geschoben, sage ich mal liebevoll. Und dann kommt Samuel. Wir haben dieses wunderbare Beispiel von Elia zu Elisa. Kennt ihr das? Ich liebe das Beispiel. Elia trainiert Elisa und Elisa sagt ganz am Schluss, ich möchte das doppelte Maß haben von dem, was du hast. Ganz schön unverschämt, oder? Also wer Elia kennt, Baalspriester, all die Wunder, Heilungen, Totenauferstehung. Und er sagt locker, das Doppelte. Also wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich gesagt, einen Moment mal, haben wir nicht ein kleines Stolzproblem hier? Wir sollten doch noch mal eine Runde extra drehen, Demut lernen. Aber nein, Elisa kriegt dieses Maß und er läuft und hat gelernt von Elia. Wer die Geschichte aber weiterliest, stellt fest, es gibt bei der nächsten Generation einen dramatischen Bruch. Und zwar gibt es da einen Diener, der heißt Gehasi. Also müsst ihr mal ein bisschen weiterlesen. Meist wird von diesen beiden nur berichtet. Und der Gehasi lebt nicht wirklich klar mit Gott. Das heißt, die Geschichte hört da eigentlich auf. Und wenn man dann noch weiterliest, gibt es eine ganz kleine Geschichte. Das Volk Israel wird angegriffen. Und da ist gerade eine Beerdigung. Und die ist zufällig in der Nähe, wo Elisa begraben wurde. Und da sagen sich, bevor wir sterben, hauen wir den Toten schnell in das Grab von Elisa rein. Also, habt ihr so den Zusammenhang? Ich habe heute viel Bibelverständnis, was ich voraussetze. Es tut mir ein bisschen leid. Also, alle nicht ganz mitkommen, probiert einfach dran zu bleiben. Also, sie nehmen also, muss man sich vorstellen, den Sarg schnell rein, um sich selbst zu retten. Und was passiert? Der Mann steht von den Toten auf. Warum? Weil der Geist Elisas noch im Grab war. Das ist ja dramatisch. Wir haben Elia, wir haben Elisa und dann irgendwie stoppt das und dann stirbt da jemand, dann steht in der Bibel, der Geist Gottes war noch da. Ich meine, es ist gut für den Toten, der hat dann weitergelebt, aber eigentlich dramatisch. Wir können das auch in Gesellschaftsbereichen angucken. Hertha BSC, 1999 waren wir noch in der Champions League. Jetzt sind wir zweite Liga. Ich habe letztes Jahr, war ja großes Jahr von Friedrich dem Großen, ich höre gerne Inforadio gehört, über Preußen. Und dann haben die Frage gestellt, warum ist Preußen so schnell so mächtig geworden? Und da war der, zum Schluss jetzt die Zusammenfassung von dem Redakteur, der gesagt hat, es waren drei gute Leiter, die nacheinander geherrscht haben. Das würde man heute sagen, naja, ist ja nichts Normales. Für die damalige Zeit war das der absolute Renner. Dass drei Menschen wirklich das Beste probiert haben zugegen für ihr Land, haben sich auch Krieg geführt und so weiter, das weiß ich. Aber da sieht man, Generationentransfer ist ein biblisches Modell, was aber auch Segen hat, ganz normal in der Welt. In 1. Mose 18, 19, jetzt geht's weiter, Friedhof. Spricht Gott über Abraham. Und ich glaube, das ist das Prinzip, was eigentlich hinter Generationentransfer steht. Ich habe ihn auserwählt, Abraham, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu tun, was richtig und gerecht ist. Jetzt kommt eine Verheißung. Dann werde ich alle meine Versprechen einlösen, die ich ihm gegeben habe. Wow, dann werde ich alle meine Versprechen einlösen, die ich ihm gegeben habe. Aber der Satz davor ist die Herausforderung. Ich habe ihn auserwählt, damit er seine Nachkommen lehrt, nach meinem Willen zu leben und zu tun, was richtig und gerecht ist. Im Psalm 78, 1 bis 8 schreibt Asaf, höre mein Volk auf meine Lehre, achte auf das, was ich euch sage, denn ich will zu euch in Gleichnissen sprechen, ich werde die Geheimnisse erklären, die seit der Erschaffung der Welt verborgen waren. Geschichten, die wir oft hörten und gut kennen, Geschichten, die unsere Vorfahren an uns weitergegeben haben. Wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern nicht vorenthalten, sondern der nächsten Generation von den wunderbaren Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den großen Wundern, die er vollbrachte.
Denn er teilte Jakob seine Gebote mit, er gab Israel sein Gesetz, gebot unsere Vorfahren, ihre Kinder dieses Gesetz zu lehren, damit auch die nächste Generation es kenne. Die Kinder, die erst noch geboren werden und es auch an ihre Kinder weitergeben. Sie alle sollen ihre Hoffnung von Neuem auf Gott setzen, seine herrlichen Wunder nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Damit sie nicht wie ihre Vorfahren werden, ungehorsam und untreu, die sich in Gott auflehnten und sich weigerten, Gott ihr Herz zu schenken. Generationentransfer, ganz einfach ausgedrückt, ist: Gott baut sein Reich über Generationen hinweg. Und das beinhaltet für mich Familie, aber nicht nur Familie, sondern auch Gemeinde. Das sind zwei verschiedene Bereiche, wo ich empfunden habe, dass ich während der Predigt herausgefordert wurde. Gott wird beschrieben, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Drei Generationen, der Gott der Generationen. Und wir können sehen, wie sich Gottes Segen über die Generationen ausbreitet. Wir als Gemeinde sollen eine Brückengeneration sein und keine Terminal-Generation. Was heißt das? Eine Brückengeneration sieht immer, was hinten, was vorne ist und verbindet. Eine Terminal-Generation, also jetzt nicht gegen Flughafen Schönefeld, das ist einfach nur zufällig, ist eine Generation, die baut bis zum Schluss und dann fliegt sie zum Herrn. Also ist auch gut, wenn sie im Herrn landen. Und Norman Willis hat einen guten Satz gesagt, finde ich, direkt übersetzt von Jordi Mir vom Englisch ins Deutsche, von daher ist es ein bisschen holprig, aber wir haben unser Bestes gegeben. Die Gemeinde darf nicht wie eine Endgeneration leben, sondern muss eine Brückengeneration sein. Eine Generation zwischen dem, was schon war, und dem, was noch kommt. Sie hat ein Gespür für die Verantwortung gegenüber beider Generationen. Der Generation, die vorausging, und der, die noch kommt. Sie besitzt eine Verantwortung für die Vergangenheit und Zukunft. Die Brückengeneration existiert, um die Generation, die schon war, und die Generation, die noch kommt, zu verbinden. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, als Familie, der wir uns stellen müssen. Ich bin zum Schluss gekommen, es gibt keine Abkürzung. Es gibt ja viele Wege, wie wir sagen, wir können unsere Familie irgendwie erziehen. Auch als Gemeinde gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir die nächste Generation zurüsten. Ich bin vom biblischen Modell hergekommen an dem Punkt, ich glaube, Generationentransfer ist der Weg, den Gott gegeben hat, um Familie und sein Reich zu bauen. Das heißt, wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft, wir können das nicht delegieren. Also Familie kann es nicht an den Jugendpastor delegieren. Ich sage nachher auch noch, dass es immer schwieriger wird, weil das Leben komplexer wird. Genauso wenig kann die Gemeinde sagen, wir schicken all unsere Leute zur Master's Commission oder irgendwelche Bibelschulen, Jugend an der Mission und sagen, die bilden aus und dann kommen sie zurück und dann läuft der Laden. Also ich glaube, dass ein Jugendpastor und alle Mitarbeiter hoffentlich eine Hilfe sind für Familien und auch Werke eine Hilfe für Gemeinde. Aber die Endherausforderung, die haben wir. Den Auftrag können wir nicht irgendwie wegschieben. Nicht ich als Vater, noch meine Frau, noch wir als Gemeindeleitung, auch nicht du, wo du Verantwortung hast. Jetzt leben wir in der Zeit, und jetzt wird es ein bisschen schwieriger noch, die neue Herausforderung mit sich bringt. Meine Frau gebührt Ehre für die Predigt, weil ich hätte so viel in die Predigt reingepackt, das wären 4 Predigten geworden. Und sie hat mir gesagt, das ist ein bisschen zu viel alles, und dann habe ich nochmal neu angefangen. Und ich fand das Bild ganz gut. Nee, lass das Bild ruhig mal eine Sekunde da. So ein Glückskeks, also das Bild, ja, danke. Richtig gut. So ein Glückskeks, ne? Und da drinnen ist, change is coming. Also die Veränderung kommt. Ich meine, es ist nicht so viel Neues, was da drinnen steht. Aber wenn ich die nächsten 10, 20, 30 Jahre angucke, dann würde ich sagen, ja, die Veränderung ist im vollen Gange und die Veränderung wird weitergehen. Jetzt können wir weitermachen. Wir haben nicht die Zeit, aber das Thema mag ich total gerne. Und zwar sprechen die Philosophen von einer Veränderung von der Moderne in die Postmoderne. Das heißt, es gibt Brüche oder Veränderungen über Jahrhunderte hinweg, die irgendwann mal einsetzen. Antike, irgendwann kam ein Bruch zum Mittelalter, dann wieder ein Bruch zur Moderne. Und viele Philosophen sagen, dass wir jetzt uns befinden, wieder in so einem Bruch zur Postmoderne hin, ein Übergangsalter. Und ich will es nur kurz ein paar Sätzen erklären, was viele sagen, was passiert. Wir kommen aus der Moderne heraus, aus der Zeit der Industrialisierung, wo ein total optimistischer Weltbild war. Wir verändern die Welt. Wissen, studieren. Da gab es ja so viele neue Entwicklungen auch. Und es gab ein klares Schwarz oder Weiß. Man hatte Ideologien, als Kommunist oder Kapitalist oder was auch immer, aber es gab relativ klare Wege. Es gab auch noch klare Familienstrukturen. Es gab Familie, Vater war Chef, Mutter zu Hause. Und dann hat sich in den letzten, ich sag mal 50 Jahren, da streiten sich, wann das passiert ist, was Starkes verändert. Ausgelöst mit durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Was ist da passiert? Na, wenn ich zutiefst glaube, dass alles besser wird und dass wir auf so einem richtigen, auf so einer Autobahn sind, wo das Leben besser wird, die Qualität, ist alles eine Frage der Bildung. Dann ist der Erste und Zweite Weltkrieg ganz klar ein Zeichen dafür, dass es total gescheitert. Also sonst hätten wir den nie gehabt. Und es gibt ja auch fast einen Pendelschwung in der Geschichte. Also ist der Pendelschwung rübergegangen, es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt nicht richtig oder falsch. Es gibt viele Wege. Und es gibt auch nicht den Weg, wo wir irgendwie einen Maßstab haben, sondern jeder muss seinen Maßstab selbst festlegen und finden. Mir hat geholfen, das zu verstehen, in der Moderne war es wie ein Zug. Ich steige ein und fahre in eine Richtung. Die Postmoderne ist wie ein Auto. Jeder ist im Auto unterwegs, ist total anstrengend, weil du musst an jeder Ampel oder Kreuzung entscheiden, fahre ich jetzt rechts oder links. Für junge Leute, hätte ich auch gern darüber gepredigt, ist noch viel herausfordernder, wenn die Familie nicht mehr Werte weitergibt. Woher soll dann eine junge Person wissen, was eine gute Entscheidung ist? Wenn man einer jungen Person nur sagt, du musst Erfahrung selbst machen. Ich als Vater kann dir ein bisschen weitergeben, aber im Grunde genommen bist du die höchste Instanz und du musst deinen Weg finden. Was für eine Dramatik. Ich würde sagen, das sehen wir in der Welt auch. Von daher, wir sind in einer riesigen Herausforderung. Und im letzten Jahr haben wir in der Gemeinde auch manche Diskussionen gehabt, wo ich dachte, ja, wir sitzen hier im Raum und sind alles Deutsche. Meine Frau kommt aus Ostdeutschland, ich komme aus Westdeutschland. Als wir geheiratet haben, habe ich gedacht, alles easy, wir sind doch ein Land und na, kam ja Wiedervereinigung und alles, wir haben uns gefunden. Und musste dann feststellen, wir sprechen eine Sprache, wir sehen auch sehr ähnlich aus, aber wir ticken hier oben sehr unterschiedlich. Das habe ich aber erst mit der Zeit festgestellt. Also ich bin zum Beispiel erzogen worden, diskutieren, knallhart sein. Das ist so. Das war zu meiner Zeit irgendwie auch in der Schule, das war so, wie man das gemacht hat. Na, wenn man mehr, denke ich, im Kommunismus aufgewachsen ist, hängt natürlich auch von der Familie ab, und man eher gelernt hat, pass auf, was du sagst, weil es kann jemand in deinem Umfeld sein, wenn du da was sagst, kriegst einen auf den Deckel. Ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, genauso haben wir hier moderne Christen und postmoderne Christen. Und werden nächsten Jahre, wenn es um Generationentransfer geht, uns Herausforderungen stellen müssen, wie machen wir das denn? Habt ihr gesehen, jetzt haben die neuerdings Knöpfe im Ohr und der hört vielleicht ganz andere Musik, wir wissen das nur nicht, ne? Weiß man ja nicht so genau, ne? Der macht vielleicht seinen eigenen Lobpreis hier, ne? Hatte endlich seine Heavy-Metal-Musik, ne? Felix hört eigentlich ganz andere Musik, weiß ich. Und das ist erst die erste Veränderung, ne? Also, das müssen wir einfach wissen. Ich mache ein bisschen schneller. Wir haben eine technische Revolution, die letzten 20 Jahre vom Telefon zum Smartphone, vom Fernsehen zum 3D-Fernsehen, Video zu Blu-ray, DVD, Printmedien zum Internet. Resultat ist, dass sich die Kommunikation verändert hat, das Leben ist schneller geworden, man ist immer und überall erreichbar. Und was ich als Jugendpastor beobachte, ist, dass alle Generationen Stress haben inzwischen. Früher gab es eine bestimmte Generation, die Stress hatte. Das waren so die Väter oftmals und vielleicht noch auch Mütter. Inzwischen stelle ich fest, Schüler haben Stress. Die sind richtig gestresst, tut mir total leid. Habe ich auch jetzt welche, die ich beobachte, wo einfach Schule sich verändert hat, kommen wir gleich hin. Und es ist richtig Stress, in die Schule zu gehen für ein 12-jähriges Mädchen oder Junge. Genau, das Gleiche sehe ich hier 40-Plus-Stunden-Woche bei vielen Vätern hier. Ey, gebt euer Bestes bei der Arbeit, das predigen wir auch, ne? Richtig gut, 40, 50 Stunden dann in der Gemeinde einbringen, nochmal irgendwie 5 bis 10 Stunden die Woche Dann natürlich Familienvater, ist auch wichtig, guter Familienvater zu sein, also nochmal irgendwie ein paar Stunden drauf. Und das Endprodukt ist Stress. Studenten stelle ich fest, Bachelor, Masters kann man viel diskutieren. Eine Sache, die ich festgestellt habe bei Studenten, es wird in den meisten Studienfächern stressiger. Also es wird mehr geleistet werden müssen und es ist relativ fest, es wird vorgegeben, was du studieren musst. Können wir weitergehen, was macht Postmoderne noch insgesamt aus? Zusammenbruch der Familien, das heißt biblische Strukturen lösen sich auf. Und dann kommen noch spezifische Herausforderungen der Lukas-Gemeinde dazu, wenn ich uns so angucke als Situation, lange Anfahrtswege, anspruchsvolle Jobs, kinderreiche Familie oder Familien. Also haben wir auf der einen Seite die Herausforderung, Gott möchte durch Generationentransfer wirken, auf der anderen Seite, wenn ich die Ist-Situation angucke, sehe ich die Liebezeit. Das ist ja extrem herausfordernd und kommt zu dem Punkt, so wie wir momentan funktionieren, werden wir wahrscheinlich auch nicht Generationentransfer leben können. Ich bin selbst als Jugendpastor mitten im Prozess, erzähle her noch, dass sich Dinge sehr verändern und wir in der Kinder- und Jugendarbeit neue Wege finden müssen. Das machen wir immer. Aber ich empfinde durch diesen Bruch, der da ist, stärker denn je, und ich bin ja auch im Gespräch mit anderen Jugendpastoren, wie machen wir das? Wie funktioniert Generationentransfer? Und ich glaube, wenn Gott die Herausforderung gibt, dann müssen wir uns der stellen und Zeit, Kraft, Energie, Ressourcen investieren als Familie, als Gemeinde. Okay, kommen wir zum Abschluss. Was bedeutet das für uns als Lukas-Gemeinde? Darum geht's ja jetzt. Wie können wir das denn schaffen? Als erstes, glaube ich, müssen wir uns der Herausforderung stellen, unser Herz öffnen und sagen, ja, ich bin bereit zum Geben und auch zum Empfangen. Es geht ja um geistliche Vaterschaft, Mutterschaft, geistliche Sohnschaft, Tochterschaft. Und zuallererst, glaube ich, ist Generationentransfer eine Herzensangelegenheit. Wir waren ja in der Schweiz und da habe ich einen Freund, Christoph Leu, und der hat eine ganz weise Sache gesagt, fand ich. Und zwar sagt er, ja, wir wären zum Treffen gewesen und hätten auch darüber gesprochen, über geistige Vaterschaft, Mutterschaft. Und dann kam ein Mann in seinem Alter, der ist auch so mein Alter, und sagte, was heißt denn das hier, dieses geistliche Vaterschaft? Heißt das, jeder von den Vätern muss jetzt noch in der Gemeinde irgendwie ein, zwei junge Leiter mentoren? Das wäre viel zu stressig. Ich glaube, zuallererst geht es darum zu sagen, ich öffne mein Herz für die nächste Generation und wann immer ich unter ihnen bin, dann frage ich nach. Sag, hey, wie geht's dir eigentlich? Also wenn du das in Impulse oder Riptider fragst, als ältere Generation, wird erstmal, glaube ich, der Kinnladen runterfallen, weil das relativ selten passiert. Was unsere Lukas-Gemeinde ist, wir haben zwar super Gemeinschaft hier, nach dem Gottesdienst löst sich das ziemlich schnell auf. Ne? Wir haben etwas Ältere da oben sitzen und dann an verschiedenen Tischen, verschiedene Generationen. Und ich glaube, ein Herz für Vater, Mutterschaft, als erstmal vielleicht, wenn ich als Familie da sitze, zu sagen, ey, kommt, setzt euch doch zu uns. Dann wuseln die Kids da und vielleicht noch zwei Studenten und irgendwie zwei Teenager. Und einfach Zeit zu haben, ins Gespräch zu kommen. Nicht zu erwarten, die anderen müssen auf mich zugehen. Dass ich mich interessiere, sag mal, ich habe früher auch mal studiert, wie ist denn das Studium jetzt eigentlich? Erzähl doch mal. Ja, Bachelor, Master habe ich schon gehört und was hat das für Auswirkungen? Kommt ins Gespräch. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung, als geistlicher Vater wurde es plötzlich auch ganz persönlich. Ich gemerkt habe, Mann, was für ein Vorbild bin ich eigentlich für meine Tochter? Man prägt ja durch das Vorbild und nicht durch das, was man sagt. Wie ist mein Leben als Christ? Was ist eigentlich meine Vision, die ich weitergebe an meine Tochter? Ich stelle ja fest, dass in meiner Generation oftmals eine echte Herausforderung ist, weil man hat als Jugend irgendwie eine Dynamikzeit mit Gott gehabt und ja, Jugendfreizeiten, Einsätze und so weiter. Dann kommt Familie und es ist viel los. Und es scheint so, dass zumindest für Männer habe ich es empfinden, dann eine Zeit ist, ja, was ist eigentlich meine Vision? Was sind meine Träume noch? Wo ich gemerkt habe, ja, also die Frage ist nicht, ob ich was vermittle, ich vermittle immer was. Die Frage ist, was ich vermittle. Lass uns als Ältere eine Haltung des Gebens entwickeln. Lieben und annehmen, wie sie sind. Das heißt nicht, dass wir alles so machen müssen, wie die Jüngeren es wollen. Dann wäre der Lobpreis übrigens ganz anders, kann ich euch sagen. Also nicht so. Das ist schon ein guter Mittelweg, was wir gefunden haben. Weil auch in der postmodernen Jugend es ganz viele Musikstile gibt. Das habe ich auch mal probiert, bei den Senioren weiterzugeben. Das ist nicht die Musik, die die meisten hören. Das ist so in der Mitte, würde ich sagen. Und das ist mein Gebet, dass wir diese geistige Vater-Mutterschaft entwickeln und nach dem Gottesdienst und überall, wo wir sind, das Leben. Natürlich gibt es Jüngeren auch. Und nur weil ein Vater oder Mutter sagt, ich will geben, heißt es noch lange nicht, dass Sohn oder Tochter sagt, ich will empfangen. Das wäre schön. Und damit meine ich jetzt nicht nur biologische Vater-Mutter, sondern wieder auch Gemeinde. Das heißt, die Jüngeren, ich kann euch nicht schnell alle angucken, ne, ist die Frage, was für eine Haltung haben wir denn? Die Bibel sagt bei Generationentransfer, dass die Älteren was haben, was du brauchst. Das heißt, wie gehst du ran ins Gespräch? Mich bewegt immer wieder, dass wir die Generation noch hier sitzen haben, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Die werden in 10, 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr unter uns sein. Beim Herrn werden die sein. Gehen wir ins Gespräch und fragen mal nach, wie war das in der Nachkriegszeit? Wie ist es dir ergangen? Wie hast du Gott erlebt? Was hat dich bewegt? Oder werden wir in 20 Jahren sagen, ja, irgendwie hat mich nicht interessiert als Jüngere, ich habe halt Studium gehabt und Schule und meine Freunde. Und das ist die Frage an uns, strecken wir uns nach dem aus? Also natürlich sollen die Jüngeren auch nicht nur warten, dass die Älteren auf uns zukommen, sondern genauso dürfen die Jüngeren auf die Älteren zugehen und sagen, hey, ich möchte von dir hören. Du hast Lebenserfahrung, die ich nicht habe. Und wenn die Älteren und die Jüngeren diese Herzenshaltung haben, und das ist, glaube ich, die biblische Herzenshaltung, dann ist das wie Dynamit. Es gibt ein tolles Beispiel, als das Volk Israel in der Wüste kämpft. Kennt ihr bestimmt, ne? Und zwar Mose betet. Und dann gibt's seinen Bruder Aaron und Hur, die halten die Hände. Alex, komm mal her. Aber ich bin ja nicht wirklich alt, ne? Heinz, wo bist du denn? Heinz, komm mal nach vorne. Aber Heinz kann ich nehmen, weiß ich. Nicht, dass du wirklich alt bist, Heinz, aber ich weiß, ich darf dich als Modell nehmen. Ne? Also die wurden da natürlich etwas älter, muss man gestehen. Von daher hätte Heinz jetzt eine etwas längere Lebenserwartung auch. Komm mal her, wir nehmen mal an, du bist ein Mose. Ja, passt doch, oder?
Würdest du dir aber umgucken, Jo.
Ja, rübergehen, ja. Also müsst ihr euch vorstellen, das Volk Israel kämpft und Mose betet. Aber irgendwie soll er erhobenen Händes beten, also mal Hände hoch, ne? Felix, komm da auch nochmal her. Ja, genau. Ich glaube, fast zu jung hier, unser Händehalter. Sven Olaf, komm du mal. Ich glaube, das klappt nicht. Ja, warte mal, wir brauchen einen Kämpfer. Ihr seid schon richtig hier noch, ne? Also, wir machen es nicht so kompliziert. Sven Olaf reicht und ich helfe. Also, die ältere Nation, Mose betet. Hände hoch. Der Kampf währt mehrere Stunden. Auch ein Heinz mit all seinen Kräften als ehemaliger Boxer würde an seine Grenzen kommen. Aber irgendwie so, er betet und sie gewinnen nur, wenn er die Arme hochhält. Also, was die machen? Nein, Aaron und Hur, die halten sozusagen die Hände. Und Mose betet weiter. Unten im Tal kämpfen. Okay, so hatte ich es mir nicht vorgestellt, aber ist in Ordnung. Also kämpft Israel gegen, ich weiß nicht, ob sie Amalekiter waren, bin ich nicht sicher, eine andere Generation. Auf jeden Fall gewinnen sie, solange Mose betet und Aaron und Hur die Hände halten. In dem Moment, wo es runtergeht, verlieren sie. Aber das ist für mich so ein wunderbares visuelles Bild, wie Generationen zusammenarbeiten sollen. Hier ist die Generation, die betet. Generation, die unterstützt, die Arme hält. Und dann gibt es die jüngere Generation, die will vor Ort wirklich im Kampf ist. Vielen Dank, Heinz. Sven Olaf. Lass uns doch diesen Traum haben, gemeinsam zu kämpfen, gemeinsam zu laufen. Ich denke, als Lukas-Gemeinde, kommen wir zum zweiten Punkt, haben wir ja auch schon Wege gefunden, wo wir Generationentransfer haben. Die Frage ist, ob wir das bewusst wahrnehmen. Gemeindefreizeit kommt. Das ist eigentlich ein Werkzeug, haben wir gesagt, wo wir Generationentransfer stattfinden lassen wollen. Also alle Riptider, wir wollen euch auf der Gemeindefreizeit. Senioren, ich weiß, da gab es einen kleinen Unfall dieses Jahr, wir wollen euch auf der Gemeindefreizeit. Familien, Wir wollen euch zur Gemeindefreizeit. Warum? Weil wir eine Woche alles mischen und das machen wir nicht zufällig als Gemeindeleitung und sagen, hey, wir haben mal eine Freizeit. Haben wir ja sonst nichts zu tun. Dann machen schon Gedanken und sagen, das ist ein Punkt, wo Gemeindetransfer stattfinden kann. Gemeindeausflug, Freunde, letztes Jahr, hier meine Jugendlichen, ich war ja geschockt, Impuls nehme ich noch dazu, wie wenig von uns auf dem Gemeindeausflug waren. Warum? Na, das ist der Ort, wo Generationentransfer stattfindet. Und wenn du sagst, boah, durch ein Berlin fahren und in den Park gehen, hast du gar nicht verstanden, warum wir den Gemeindeausflug machen. Wir machen den, um als Generation zusammenzukommen. Mittag in der Gemeinde, was für eine tolle Möglichkeit. Mentoring findet statt. Die Männerarbeit finde ich so toll, dass wir gesagt haben, wir wollen jüngere Männer integrieren. Also ab 18 bist du ein Mann bei uns. Und darfst mit in die Männerarbeit. Warum machen wir das? Wir wollen, dass Männer sich verbinden. Robert, wo bist du? Richtig, ne? Roger, wo bist du? Ist ja auch Vater und Sohn, die das beide so ein bisschen fördern. Finde ich total gut. Wir sagen, Männer über 18, wenn eine Ansage kommt nachher, glaube ich, in der Infoveranstaltung, dann ist die Ansage nicht nur für Männer, die älter sind, sondern für junge und mittlere Generationen auch. Dann haben wir festgestellt als Familie, dass es eine tolle Sache ist, einen Jugendlichen zu adoptieren. Wir haben, ich nenne das Familienadoption, also wir haben durch Zufall irgendwie eine englische Studentin kennengelernt in der Gemeinde, die Victoria. Die war ein bisschen allein und da haben wir relativ schnell entschieden, wir nehmen unsere Fittiche und für ein Jahr ist sie so ein bisschen, also wohnt nicht bei uns, aber ist so unsere Tochter. Haben mit ihr Weihnachten gefeiert und laden sie mal ein und gehen irgendwie zusammen ins Museum. Und wir merken, das ist eine unheimliche Bereicherung für uns. Ich denke und hoffe für sie auch. Das heißt, eine Möglichkeit, Generationentransfer zu leben, auch für Ältere, wo die Kinder schon außer Haus sind. Ich habe von den Studenten zumindest so die Buschtrommel gehört, dass da auch andere offen wären. Jetzt bin ich wirklich fast fertig. Was bedeutet das für uns als Lukas-Gemeinde? Das wäre wieder eine ganze Predigt. Wir müssen einen alternativen Lebensstil finden. Was meine ich damit? Wir werden nicht Generationentransfer so schaffen, wie wir es jetzt leben, bin ich fest von überzeugt. Warum? Wenn alles immer stressiger wird, dann ist es schwierig, Zeit zu haben. Und ich persönlich bin an den Punkt gekommen, wie euer Familienmodell ist. Ist mir jetzt nicht total egal, aber das dürft ihr gerne selbst entwickeln. Die Herausforderung von Generationentransfer, die müsst ihr als Familie überlegen, wie ihr es hinkriegt. Also zum Beispiel, wenn Familie nicht regelmäßig in Gottesdienst geht, ist es für mich jetzt okay, lasse ich stehen, habe auch viel Verständnis dafür. Ich will nur mal Feedback von mir an diesem Punkt geben. Wir haben total Schwierigkeiten bei Jump, Kindergottesdienst der Älteren, weil wenn die Kinder nicht regelmäßig kommen, kann man schwer Kleingruppe bauen. Wir hatten jetzt eine Aktion für Kambodscha und da saß das Leiter zusammen und meinten, es funktioniert nicht wirklich, weil wenn man alle zwei Wochen nur kommt, dann verpassen wir halt, wenn die Ansage ist und dann es geht eben nicht mehr so. Also von daher müssen wir als Familie überlegen, was uns wichtig. Ich glaube, dass auch nicht gehen wird, dass der Mann aufsattelt und die Frau immer nur aufsattelt. Arbeitstechnisch. Das könnt ihr gerne machen. Ich verurteile keinen davon. Was ich lediglich sage ist, ihr habt die Verantwortung vor Gott, zu sehen, wie findet Generationentransfer statt. Was ich euch sagen kann, ich habe immer weniger Zeit mit euren Kindern. Warum? Weil die keine Zeit haben. 12 Jahre Abi bedeutet, wir können keine Kleingruppen mehr in der Woche machen. Die Zeit fehlt. Meine Tochter von Montag bis Freitag trifft sich mit keinem Jugendlichen. Das Leben findet im großen Teil am Wochenende statt. Das heißt, ich habe weniger Zeit mit euren Jugendlichen. Es ist nicht, dass ich das geplant habe oder so. Deshalb sind wir auch im Überlegen, wie wir Dinge verändern können. Aber das ist der Fakt. Von daher glaube ich, und ich glaube auch, das ist eigentlich die Bibel, dass wir einen alternativen Lebensstil finden müssen. Und da wird es nicht den Uni-Lukas-gemeinten Lebensstil geben. Jede Familie ist anders. Sondern jede Familie muss suchen. Und das ist der Kasus Knactus, weil es anstrengend ist. Aber lass uns die Zeit investieren. Dann müssen wir Gottes Wege für uns als Gemeinde nachfolgen und weitergeben. Ich fand es nur interessant, als ich das vorbereitet habe, dass in der Bibel eben Punkte sind, die haben mit einer Generation angefangen, aber die nächste Generation hat es vollendet. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, ja, Hans-Peter hatte eine Vision und die Leiter und jetzt kommt eine neue Generation, die haben eine neue Vision. Wir werden eine Reihe haben, 40 Tage, 5 Wochen, die wir mal gestalten als Lukas-Gemeinde, wo es genau darum geht, wo kommen wir her? Wer sind wir eigentlich? Wir können nicht sagen, wenn Hans-Peter mal in Rente geht, ja, das war's jetzt mit Gemeindegründung, war so stressig, jetzt feiern wir endlich die Lukas-Gemeinde Sonntagmorgens. Wenn das vom Herrn ist, dann sind wir dem verpflichtet, weiterzugehen. So, kommen wir zum Schluss. Ich weiß, ich strapaziere euch heute, aber es hätten 4 Predigten werden können. Ihr habt mein Herzblut da getroffen. Ich glaube, wir müssen weiter in die nächste Generation investieren, Familien stärken, Kinder und Jugend, junge Erwachsenendienste stärken. Ah, klickst du weiter, da kommt noch eine Folie, Friedjof. Genau. Jo. Und jetzt kannst du den Rest durchklicken. Und da kommt Masters Commission jetzt rein. Weil wir merken, Zeit verändert sich. Es ist nicht mehr so wie früher. Jugendarbeit kann zum Teil nicht mehr das leisten, was sie früher geleistet haben oder hat, weil es irgendwie nicht mehr geht. Dass wir sagen, ich sage ja schon seit ein paar Jahren, nach dem Abi oder Realschule investiere ein Jahr für Gott. Gib Gott ein Jahr. Du wirst früh genug anfangen zu arbeiten. Und die Männer sparen ja massig, also 12 Jahre Abi plus kein Zivildienst, Militärdienst, 2 Jahre gespart. Und überleg dir gut, was willst du mit dem Jahr machen? Manche machen FSJ, manche in die Jüngerschaftsschule, manche Masters Commission. Ich bin an den Punkt gekommen, dass ich merke, weil die Zeit komplexer wird, ich nicht, oder wir als Jugendarbeit auch nicht alles leisten können, dass ich ermutige, nimm dir auch mal ein Jahr Zeit, bevor du, wie viele von uns gehen, in die Uni gehst, um dich im Glauben auseinanderzusetzen. Dass du vorbereitest, zur Uni gehst und nicht da irgendwie reinstolperst. Und eigentlich ist das Masters Commission, ein Jahr Zeit für Gott zu nehmen, eine gemeindebasierte Jüngerschaftsschule, wo wir hier als Gruppe Gott begegnen, Jesus ähnlicher werden und während eines Jahres auch Gemeinde und alle Generationen in der Gemeinde kennenlernen und der Stadt und dem Land dienen. Das ist das Herz, die Vision. Ein Jahr für Gott. Und das versuche ich jedem Jugendlichen zu vermitteln. Machen das alle? Natürlich nicht. Machen aber viele. Und ich glaube, ich habe selbst eine Jüngerschaftsschule gemacht bei Jugend an der Mission, dass es sehr lohnenswert ist, Zeit zu investieren. Weil arbeiten, sage ich den Jugendlichen, kannst du lange genug, ne? Vielleicht mal bis 70 irgendwann. Und diesen Punkt wollen wir mit euch prozessieren. Also generell Generationentransfer, denn auch wenn wir nicht Masters Commission machen, haben wir die Herausforderung. Also die löst sich nicht, wenn wir sagen, machen es nicht. Können wir das schaffen? Allerletzte Folie, Friedhof. Ja, ich glaube, wir können das schaffen, wenn Jesus unser Mittelpunkt ist. Denn wenn Jesus einen Auftrag gibt, dann gibt er uns auch die Kraft und Weisheit, die Aufgabe zu erfüllen. Von daher möchte ich beten. Ich glaube, wir beten mal anders heute. Und zwar sitzt ihr ja irgendwie in Generationen zusammen. Und ich schließe nicht ab von hier oben, sondern ich möchte, dass ihr in kleinen Gruppen zusammengeht, wenn sie Gast sind. An diesem Punkt, wir machen das relativ selten, bitte entspannen, sie müssen gar nichts machen. Also wir mal probieren, uns zu finden als diese 3 Generationen. Und dass wir kurz füreinander beten. Bitte keine langen christlichen Gebete, ja? Also es soll jetzt nicht lang werden. Sondern einfach, dass ein Jüngerer betet, für die anderen Generationen ein mittlerer und eine ältere, ne? Also blau, grün, orange. Und wenn es nicht hinkommt, ey, die Welt geht nicht unter, das sind immer nur Vorschläge von mir, ja? Von daher, probiert euch da mal ganz kurz, möglichst nur 3er-Gruppen. Und wenn ihr nicht gemischt seid, dann betet einfach dafür, dass wir dieses Herz bekommen und eine Gemeinde werden, wo Generationen sich mischen und Gemeindetransfer stattfindet.